Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger und dem Fußball, den die Corona-Pandemie uns noch übrig lässt. Hertha BSC ist ja bekanntlich komplett in Quarantäne, das Spiel gegen Mainz abgesagt. Auch in der zweiten Liga dünnt sich der Spielplan so langsam aus. Wie die Bundesliga damit umgeht, dazu gleich mehr. Zunächst aber zum Freitagsspiel in der ersten Liga. Da wollte RB Leipzig den Druck auf Spitzenreiter Bayern München erhöhen. Ob das dem Tabellenzweiten gegen Hoffenheim gelang, verrät Philipp Weißkirch.
Dieses Spiel hatte ein irres Finish. Es lief die 6. Minute der Nachspielzeit. Eckball für RB Leipzig beim Stand von 0:0. Und Yusuf Paulsen köpft das 1:0. Riesenjubel für RB. Es schien die Entscheidung und das goldene Tor des Abends. Aber der Treffer wurde nochmal überprüft. Und Manuel Gräfe hat sich die Wiederholung nochmal angeschaut und dann gesehen, dass sich Paulsen den Ball vom Kopf an die Hand köpfte. Und von dort ging der Ball über die Linie. Also es war korrekt, dieses Tor nicht zu geben. Und das war quasi die letzte Aktion. Also 0:0 nach Entscheidung durch Videobeweis. Davor Leipzig die bessere Mannschaft mit vielen, vielen Chancen schon früher. Das 1:0 zu machen von Hoffenheim kam offensiv zu wenig. Defensiv standen sie eigentlich ganz ordentlich. Und irgendwie haben sie sich dann diesen Punkt heute Abend in Leipzig erkämpft. Nix ist es mit dem spannenden Meisterrennen. Denn Leipzig spielt gegen Hoffenheim am Ende nur torlos. 0:0.
Ja, die Leipziger, die patzen im Titelrennen. Bayern bleibt vorne mit 4 Punkten und könnte den Vorsprung morgen dann sogar wieder auf 7 Punkte ausbauen. Morgen allerdings wartet auch ein schwerer Gegner auf die Münchner. Der Titelverteidiger ist beim Tabellendritten in Wolfsburg zu Gast. Schauen wir auf die zweite Liga von heute, doch klettert Kräuter Fürth zumindest vorübergehend auf den 2. Platz hinter Spitzenreiter Bochum. Und das, obwohl der erhoffte Sieg in Darmstadt ausblieb. Philipp Hofmeister.
Wer wie die Spielvereinigung Greuther Fürth zur Pause 0:2 zurückliegt, für den fühlt sich ein 2:2 am Ende fast wie ein kleiner Sieg an. Das Kleeblatt brauchte in Darmstadt eine ganze Halbzeit, um reinzufinden in dieses Spiel, kreierte in Hälfte 1 viel zu wenig zwingende Aktionen, im Gegensatz zu den Lilien, die dank der Treffer von Kempe und Dursun extrem effizient waren. Die Elf von Trainer Stefan Leitl aber kam wie verwandelt aus der Kabine. Plötzlich war Tempo und Torgefahr auf dem Platz und das zahlte sich aus. Binnen 6 Minuten traf Fürth 2-mal durch Julian Green und David Raum und hatte in einer hektischen Schlussphase sogar noch Chancen, das Spiel komplett zu drehen.
Im zweiten Freitagsspiel der zweiten Liga holte Braunschweig mit einem hart erkämpften 0:0 gegen Paderborn zumindest einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg. Soweit die Spiele des Tages, kommen wir nun zu den Spielen, die nicht stattfinden können wegen Corona. Zuletzt hatte es die Hertha erwischt. Nach mehreren Corona-Fällen ist das Team als erster Erstligist komplett in Quarantäne. Die nächsten 3 Spiele der Berliner werden verlegt. Eine enorme Belastung für das Team im Saisonendspurt. Die Berliner sind geschockt, die Bundesliga verunsichert. Anne van Eickels.
Alle gegen das Virus. Bei Hertha BSC halten sie während der Corona-Quarantäne weiter zusammen, treffen sich jetzt digital.
Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, eben auch diesen Zusammenhalt, den wir jetzt in den letzten Wochen verbessert und initiiert haben, auch weiterhin aufrechtzuerhalten.
Findet Herthas Sportdirektor Anne Friedrich. Herthas Corona-Ausbruch beschäftigt die anderen Profiklubs der ersten und zweiten Liga. Sie hinterfragen und überprüfen ihre Hygienemaßnahmen. Testen, testen, testen bei Borussia Dortmund.
Wir machen jeden Tag die Schnelltests, bevor die Gebäude betreten werden, bevor die Spieler zusammenkommen, um dann eben auch eine Mannschaftsquarantäne zu verhindern.
Die Saison muss komplett zu Ende gespielt werden. Nur dann sind den Clubs alle Gelder der Lizenzrechteinhaber auch sicher. Die nächsten 3 Spiele der Hertha müssen jetzt neu terminiert werden. Es gibt kaum Ausweichtermine. Auch die Schalker sind als übernächster Gegner von einer der 3 Spielverlegungen betroffen. Für Trainer Dimitrios Gramotzes ist das Wichtigste.
Ja, erstmal möchte ich meine Genesungswünsche natürlich nach Berlin schicken.
Und diesen Wünschen schließt sich auch BVB-Trainer Edin Terzic an.
Allen Infizierten einen guten Genesungsverlauf und dass sie schnell wieder zurückkommen. Aber ihr seht selber, wie unvorhersehbar die Situation aktuell ist.
Daher gibt es bei der Deutschen Fußballliga auch den Plan, ein Quarantänetrainingslager anzuordnen. Die Ansteckungsgefahr soll so minimiert werden. Die Teams bereiten sich dann abgeschottet auf die Spiele vor, übernachten im Hotel ohne Kontakt außerhalb der Mannschaftsblase. Bisher hatte das Virus in der ersten Bundesliga keine echte Chance. Das hat sich jetzt geändert. Herthas Sportdirektor Arne Friedrich hofft auf gemeinsames Handeln.
Jedem anderen Bundesligisten wünschen wir da natürlich auch wirklich alles Gute jetzt auch für die Zukunft, für die nächsten Wochen. Die Fälle steigen in Deutschland und wir sollten alle natürlich auch sehr, sehr aufpassen.
Die Bundesliga versucht trotz steigender Infektionszahlen unter allen Umständen ins Ziel zu kommen. Die UEFA muss mit ihrer auf diesen Sommer verlegten Europameisterschaft erst einmal starten. Wie und wo entscheidet der Europäische Fußballverband am Montag. Noch sind nicht alle 12 Spielorte quer durch Europa gesichert. weil die UEFA auf dem Standpunkt steht, ohne Zuschauer keine Spiele. München, wo die DFB-Elf ihre Heimspiele austragen soll, verweigert der UEFA die geforderte Zuschauergarantie. Taufik Khalil.
Eigentlich ist alles gesagt. Die UEFA hat ihr Exekutivmitglied, den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch, nach München geschickt, um den Wunsch des Kontinentalverbandes vor der Entscheidung, ob München EM Spielort bleibt, nochmal zu hinterlegen. Die Aussage klar. Wir wollen Garantien, dass in München wie in Budapest, Rom, London, Baku und Co. im Sommer sicher vor Zuschauern gespielt werden kann.
Die UEFA hofft jetzt sehr darauf, dass wir eben auch ähnliche Erklärungen in Deutschland abgeben, wie zum Beispiel unsere Nachbarn in den Niederlanden.
Da dürfen in Amsterdam immerhin 15.000 ins Stadion. Wie so eine Erklärung aussehen soll, hat Koch nicht gesagt. Ob Münchens OB Dieter Reiter das auf dem Marienplatz rausschreien oder einen Brief an die UEFA schicken soll. Aber das ist Reiter auch ganz egal, denn garantieren, dass in München, wo gerade die Intensivstationen an Corona-Patienten überlaufen, vor Zuschauern gespielt wird, tut er gar nichts.
Ich kann aus München nur sagen, wir würden gerne diese Spiele durchführen. Und ich würde auch immer versuchen, wenn es infektiologisch möglich ist, Zuschauer zuzulassen.
Also letztendlich nichts Neues. München lässt sich nicht unter Druck setzen und macht weiter keine Versprechungen. Zuschauer bei Deutschland gegen Frankreich gerne, aber eben nur vielleicht. Und das wird erst dann entschieden, wenn es soweit ist und nicht dann, wenn es die UEFA will.
Ob EM-Spiele in München stattfinden werden, bleibt also fraglich. Genauso wie die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio. Noch halten IOC und die Ausrichter in Japan an den Spielen fest und von daher laufen auch die Qualifikationswettbewerbe. Die der Schwimmer standen heute in Berlin auf dem Programm. Lars Becker.
Alleingang für Florian Wellbrock. Der Doppelweltmeister hatte das schnelle Berliner Becken über 800 Meter Freistil ganz für sich alleine. Kein Konkurrent im Wasser, ein Solo-Härtetest unter Wettkampfbedingungen für Deutschlands Medaillenhoffnung und wieder mit einer starken Zeit. Das gilt auch für Vize-Weltmeisterin Sarah Köhler, die bei 1500 Meter Freistil ein überzeugendes Testrennen absolvierte. Ganz stark zwei Youngster aus der Magdeburger Trainingsgruppe von Köhler und Wellbrock. Lukas Mertens und Isabel Gose unterboten die geforderte Zeit über 200 Meter Freistil. Für beide ist es bereits jeweils die dritte Norm auf den längeren bis langen Freistilstrecken. Mit den Normerfüllern Lukas Matzerath und Annika Bruhn ist der DSV-Kader für Tokio auf jetzt 17 Schwimmerinnen und Schwimmer für Einzelstrecken angewachsen. Und in Japan wird auch eine 4x200 Meter Freistilstaffel der Männer starten.
Wann ist ein Mann, singt Herbert Grönemeyer und er meint diesen Text nicht besonders ernst. Sehr ernst dagegen wird derzeit im US-Sport die Frage diskutiert, wann ist eine Frau? Wie und wo sollen Menschen in Wettkämpfen starten, die als Männer geboren wurden, sich aber dann als Frauen fühlen? Aus den USA, Katrin Brandt.
Transgender Frauen im Sport, das ist das neueste Schlachtfeld im Kulturkampf der USA. Was ist wichtiger, das biologische Geschlecht oder das Gefühlte? Für die Konservativen im Land ist der Fall klar.
When it comes to sports, biology is ultimately what matters.
Im Sport ist Biologie das Einzige, was zählt, sagt Matt Sharp von der konservativen Alliance Defending Freedom. Das biologische Geschlecht sei in jede Zelle des Körpers eingeschrieben. Und das bedeutet, wer bei der Geburt ein Junge war, macht bei den Jungen Sport. Punkt. Um die 30 Bundesstaaten haben Gesetze in Arbeit oder schon beschlossen, dass Transmädchen nicht am Mädchensport in der Schule teilnehmen dürfen. In vielen Staaten gibt es keinen einzigen bekannten Konfliktfall. Doch die konservativen Politiker wissen, dass dieses Thema bei ihren Wählern ankommt. Denn Joe Bidens neue Regierung marschiert in genau die entgegengesetzte Richtung. Biden hat ein Gesetz in Arbeit, das die Diskriminierung zum Beispiel aufgrund des Geschlechts verbieten soll. Catherine Oakley, die LGBTQ-Aktivistin, fühlt sich da sehr gut aufgehoben.
The president has said himself and his office has continued to repeat that trans rights are human rights.
Der Präsident habe schon gesagt und auch sein Büro habe das wiederholt, dass die Rechte von Transmenschen Menschenrechte sind. So versteht es Catherine Oakley. Wie sich in diesem ideologisch aufgeladenen Klima eine Lösung finden lässt, schwierig, sagt Juraprofessorin Dorian Coleman, die sich seit Jahrzehnten mit Frauensport beschäftigt. Um diese Sportler mit den männlichen Körpern, die sich als Frauen fühlen, aufnehmen zu können, muss man die Wissenschaft beachten. Aber man muss auch unsere ethische und moralische Verpflichtung beachten, eine inklusive Gesellschaft zu sein. Aber inklusiv zu sein, also alle willkommen zu heißen, das ist etwas, das in den USA allen gerade sehr schwer fällt.
Das war Katrin Brandt über den jüngsten Kulturkampf im US-Sport. Und das war Sport aktuell für diesen Abend mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.